Fritz.
Christoph Schrag.
Heini.
Die Sprechstunde.
Herzlich willkommen zu dieser Sprechstunde von 12 bis 1 Uhr mittags, wo eure Fragen diesmal gefragt sind. Ich möchte nämlich mit euch und vor allen Dingen noch mit einem Experten sprechen über den Nahostkonflikt, der uns ja nun weiter begleitet und das schon auf einem weiteren tragischen Höhepunkt in den letzten Wochen. Ihr hört es natürlich dauernd in den Nachrichten. Israel betreibt seit Wochen eine massive Offensive auf den Gazastreifen. Massenhaft zivile Opfer sind da zu beklagen und es werden offenbar auch noch mehr werden in den nächsten Tagen, weil kein Ende absehbar ist. Auf der anderen Seite beschießt die Hamas Israel mit Raketen und nutzt offenbar die Zivilbevölkerung, um Angriffe von vornherein auf sich abzuwehren, auf Raketenlager und weiteres Kriegsmaterial. Also es ist eine wie immer verfahrene Situation im Nahostkonflikt. Und jedes Mal, wenn es zu einem weiteren dieser tragischen Höhepunkte kommt, also einem Kriegsausbruch tatsächlich, stehe ich wieder da und frage mich Fragen, wo ich denke, wie kann das eigentlich alles immer noch weitergehen? Woran liegt das eigentlich? Wie kann es sein, dass Israel einfach den Gazastreifen beschießen kann, ohne dass irgendwie vorher irgendwas mit der UN geklärt werden muss? Wie kann es sein, dass die Hamas immer noch so viel Macht hat im Gazastreifen, obwohl sie möglicherweise angeblich offenbar die Zivilbevölkerung nutzt gegen Angriffe? Warum scheint eine friedliche Lösung so unmöglich zu sein? Warum betreibt Israel den Siedlungsbau in den besetzten Gebieten weiter? All diese Fragen, wie es dazu kommen konnte, was es ist und eure Fragen vor allen Dingen zum Nahostkonflikt, der uns ja wirklich schon ein Leben lang begleitet, möchte ich hier gerne beantworten, helfen. Und dazu haben wir unseren ARD-Korrespondenten in Tel Aviv, Christian Wagner, jetzt eine Stunde lang hier mit uns im Gespräch. Ich glaube, für mich alleine schon, aber ich hoffe auch für euch, es ist eine einmalige Möglichkeit, ein paar Dinge zu klären, die vielleicht nicht in den Nachrichten stehen, die vielleicht nicht euch so klar sind, auch vielleicht historische Sachen. Wie kommt es überhaupt dazu kommen, zu diesen besetzten Gebieten? Was für Kriege waren dafür verantwortlich bisher? Wie ist es zu dieser verfahrenen Situation gekommen? Also kurzum, alles, was euch zum Nahostkonflikt irgendwie bewegt, hat hier einen Platz. Ruft an unter 0331 70 97 110. Welche Frage ist für euch immer noch ungeklärt, was den Nahostkonflikt angeht? Und glaubt nicht, dass ihr da jetzt irgendwie großartige Experten sein müsst. Ich bin es auch überhaupt nicht. Aber es gibt ja Fragen, die sich einem irgendwie stellen beim Überfliegen der Nachrichten. Und dafür soll hier der Raum sein. 0331 70 97 110, eine Stunde lang einmalige Möglichkeit, mit einem Experten in Tel Aviv zu sprechen über eure Fragen. Churches sagen The Mother We Share. Für unser Thema heute müsste es eigentlich eher sowas heißen wie The Land We Share oder das Land, das wir unmöglich offenbar miteinander teilen können. Es geht um den Nahostkonflikt, der, wie ich schon sagte, und da fehlen aber noch irgendwann die passenden Worte dafür, einen tragischen Höhepunkt erreicht hat. Ihr verfolgt wahrscheinlich den Nahostkonflikt auch ja täglich in den Nachrichten. Also massive Offensive gegen den Gazastreifen und im Gazastreifen offensichtlich viele, viele zivile Opfer und eine Hamas, die das in Kauf nimmt. Möglicherweise, aber eben auf der anderen Seite auch eine israelische Armee, die das in Kauf nimmt. Wegen dieses neu aufflammenden Nahostkonfliktes, der ja immer schon brodelt, seit wir denken können, möchte ich uns allen heute die Möglichkeit geben, ein paar Fragen zu klären, die wir sonst möglicherweise nicht so gut klären können, weil wir eben alle keine Experten sind. Deswegen habe ich einen Experten eingeladen, damit ihr ihn löchern könnt. Die Rede ist von Christian Wagner, der uns zugeschaltet ist aus unserem ARD-Hörfunkstudio in Tel Aviv. Hallo Christian.
Ja, hallo, grüß dich.
Tachchen, du bist Korrespondent für uns in Tel Aviv und jetzt seit anderthalb Jahren da, warst auch schon mal im Gazastreifen und weißt sozusagen jetzt aus erster Hand, wie es dort aussieht. Beschreib doch mal die Lage, wie sie war, als du das letzte Mal im Gazastreifen warst.
Also nach Gaza zu fahren ist immer was ganz Besonderes, weil es ist zwar nur so eine Stunde weg von Tel Aviv, da kann man morgens ganz gut hinfahren, um rechtzeitig um 8 dort zu sein, wenn die Grenze aufgemacht wird. Es gibt nur einen Grenzübergang in dieses Palästinensergebiet, was komplett abgesperrt ist. Da gibt es hohe Betonmauern an den einen Stellen und meistens Zäune und Grenzpatrouillen. Es kommt also niemand rein und niemand raus, außer man kommt über diesen Grenzübergang. Und da dürfen überhaupt nur Leute von den Vereinten Nationen, vom Roten Kreuz, von den Kirchen, Hilfsorganisationen durch und Palästinenser, wenn sie eine Sondergenehmigung haben, wenn sie ins Krankenhaus dürfen nach Israel. Aber ansonsten ist da total wenig los an diesem Grenzübergang und man muss rüberlaufen, 2 Kilometer auf die palästinensische Seite und da ist das wie eine andere Welt. Es ist ja aus Tel Aviv eine hochmoderne Stadt, kommt man da runter nach Gaza, nicht weit entfernt und es ist wie in der dritten Welt. Es sind also sehr schlechte Straßen, die Häuser sehr runtergekommen, die meisten Leute haben keine Arbeit. Es ist alles sehr, sehr arm und gleichzeitig sind die Leute dort sehr herzlich und man fällt natürlich auf wie ein bunter Hund, wenn man da kommt und fragt, wie das denn so ist. Und alle paar Wochen mache ich das und versuche dort Geschichten zu finden über das Alltagsleben in Gaza.
Wie sah denn das Alltagsleben aus oder auch die Beziehung von Palästinensern zum Staat Israel in der Zeit, als es noch einigermaßen friedlich war?
Naja, die letzten 1,5 Jahre war es relativ friedlich, seit dem letzten Gaza-Krieg, den wir erlebt haben. Und die Beziehung zu Israel ist einfach nicht da, weil seit 7 Jahren ist es komplett abgeriegelt. Seit 20 Jahren können die Leute eigentlich kaum raus aus dem Gazastreifen, früher nur zum Arbeiten. Und wer heute 20 Jahre alt ist, der war noch nie in Israel. Der hat noch nie das Land um sich herum gesehen, obwohl Gaza ja relativ klein ist. Das sind mehrere große Städte und dazwischen ein paar Felder. Und die Leute kommen da einfach nicht raus, wissen auch gar nicht, über was sie da reden, wenn sie über Israel reden. Israel begegnet ihnen immer nur als in Form von Soldaten, Kampfflugzeugen, Schiffen, die vom Meer her feuern. Und von daher ist es schwierig überhaupt so zu verstehen, wie die Leute dort in Gaza Israel sehen.
Und auf der anderen Seite sieht es meiner Erfahrung nach ja auch nicht großartig anders aus. Israelis haben keinen Zutritt zum Gazastreifen, richtig?
Genau, die können überhaupt nicht rein. Es gibt auch keine israelischen Journalisten, die dorthin kommen, um ihrem Publikum zu erzählen davon, wie das Leben dort ist. Wie gesagt, geprägt von Stromausfällen, keine Arbeit, wenig, was man überhaupt kaufen kann. Es gibt normalerweise keine Hungersnot im Gazastreifen, weil sich die Leute schon auch mit Landwirtschaft versorgen können, weil schon auch Ware reinkommt aus Israel. Aber das kann sich jederzeit ändern. Also es gibt dann immer wieder lange Schlangen, zum Beispiel, wenn es mal wieder Kochgas gibt. Da gibt's wochenlang keins und dann heißt es, jetzt ist wieder was geliefert worden und die Leute stellen sich an und müssen ewig warten, bis sie wieder Gas in Flaschen kaufen können, was sie zum Kochen brauchen.
Jetzt gibt es ja noch andere palästinensische Gebiete und das ist eben das Westjordanland zum Beispiel. Mhm. Wie ist denn da das alltägliche Leben derzeit, auch während des Gazakriegs?
Ja, also es gab jetzt da Demonstrationen. Das Westjordanland ist das viel größere Palästinensergebiet. Das ist auch offener. Also es gibt dort ja auch Straßen, zum Beispiel von Jerusalem ans Tote Meer, auf denen Israelis ganz normal unterwegs sind, also durch das Westjordanland fahren. Es gibt aber da einzelne Gebiete, die auch für Israelis verboten sind, weil es der israelischen Regierung als zu gefährlich erscheint. Diese Gebiete, das sind die Palästinenser selber verwalten. Es sind wie so kleine Inseln in dem ganzen Westjordanland verteilt. Und da gibt's immer wieder jetzt Proteste, auch weil die Leute dort sagen, die Palästinenser, das ist schlimm, was im Gazastreifen passiert. Wir müssen uns irgendwie dagegen wehren. Wir müssen auch internationale Aufmerksamkeit kriegen für das, was dort passiert. Weil es hat ja jetzt schon etwa 1.400 Tote gegeben im Gazastreifen in diesem Krieg in den vergangenen 3 Wochen.
Christian Wagner ist uns zugeschaltet aus Tel Aviv, aus unserem ARD-Hörfunkstudio. Er ist Korrespondent, schon seit 1,5 Jahren in Tel Aviv tätig und häufig war er schon im Gazastreifen zu Gast. Ich möchte diese Sendung hier nutzen für euch, um eure Fragen zu klären, was den Nahostkonflikt angeht. Denn wir sind ja sozusagen mit vielen Nachrichten inzwischen bewährt, aber oftmals liegen Gründe für die heutigen Zustände schon weit in der Vergangenheit oder können eben in wenigen Nachrichtenzeilen nicht mehr so gut aufgeklärt werden und deswegen möchte ich hier die Möglichkeit bieten, eine Stunde lang Fragen zu klären, die euch auf der Seele brennen. Das heißt, Nachrichten mal umgekehrt. Ihr könnt sie einfach einholen. Das, was ihr vermisst in der Berichterstattung, einfach mal einfordern. Hier von uns 0331 70 97 110 ist die Telefonnummer, unter der ihr das machen könnt. 0331 70 97 110. Christian, was ist denn jetzt die gegenseitige Erklärung zu den Gründen des Krieges, jetzt für den Kriegseintritt? Was ist sozusagen Israels Grundlage Grundlage für die Offensive gegen den Gazastreifen und was ist auf der anderen Seite die Grundlage der Hamas für den Beschuss von Israel?
Also ich glaube, Auslöser war diese Entführung der drei Jugendlichen im Westjordanland vergangenen Monat.
Israelische und, Jugendliche, Torah-Schüler.
Genau,
ne?
Genau, die dort unterwegs waren und die dann von Palästinensern wohl entführt und ermordet worden sind. Und da gab es eine große Militäraktion im Westjordanland. Die israelische Armee ist da mit vielen tausend Soldaten reingegangen, hat viele Häuser in den Nächten durchsucht, hat viele Leute festgenommen und hat versucht, die Hamas, eine politische Organisation, zu zerstören, hat viele Leute von der Hamas festgenommen.
Das jetzt allerdings im Westjordanland, also nicht,
genau.
Nicht in Gaza, das heißt also eigentlich in dem anderen Gebiet, wo die
in
Hamas
dem größeren,
auch, ja,
okay. In dem größeren Palästinensergebiet, wo noch mehr Freiheit herrscht. Mhm. Und dort gab es dann aber auch Straßensperren und die Leute aus Hebron zum Beispiel, wo nach den Entführern gesucht wurde, die konnten nicht mehr raus. Also es ist ein Leben dort unter Besatzung, weil die israelische Armee dort Besatzungsmacht ist. Und das hat dazu geführt, dass immer mehr Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert wurden. Die Hamas im Gazastreifen, also in dem anderen, kleineren Gebiet, die haben versucht, ihre Leute da zu unterstützen und haben immer wieder Raketen abgefeuert. Und das hat dann dazu geführt, dass die israelische Armee irgendwann jetzt vor 3 Wochen angefangen hat, mit Luftangriffen zu versuchen, diese Raketen zu zerstören. Mhm. Und so hat sich das immer weiter aufgeschaukelt und jetzt sind wir dabei, dass es eben nicht nur Luftangriffe gibt, vor allem in der Nacht, sondern eben auch Soldaten und Panzer, die in den Gazastreifen reingegangen sind.
Also es ist sozusagen die etwas abgedroschene, aber in diesem Fall doch griffige Formulierung, Spirale der Gewalt. Es schaukelt sich einfach hoch und jede Aktion wird mit einer weiteren, schärferen Aktion sozusagen bestraft oder beantwortet, kann man das so sagen?
Ja, es ist ein Begriff, der immer wieder fällt, ist Abschreckung, dass die israelische Regierung sich vorstellt, wenn wir da jetzt mit dem Militär nur große Einsätze unternehmen und viel zerstören und auch wirklich Leute gezielt aus der Luft töten, aus der Führungsriege von den Hamas-Leuten, dann ist die Abschreckung wieder da, dann haben wir wieder Ruhe. Und Ruhe ist das, was so die Leute entlang vom Gazastreifen auf der israelischen Seite vor allem wollen. Und auch die Leute in Tel Aviv, wo jetzt ja auch Raketen gekommen sind, da wünschen sich die allermeisten Leute, dass nur einfach Schluss ist mit den Raketen, dass wieder Sicherheit da ist und alles andere ist eigentlich ziemlich egal.
Wie sieht die Rechtfertigung auf Seiten der Hamas aus für den Beschuss? Also klar, einerseits Unterstützung sozusagen gegen das israelische Vorgehen im Westjordanland im Zuge dieser Durchsuchung. Gibt es da noch mehr Grundlagen, dass man jetzt sagt, wir hören auch nicht auf?
Naja, die Hamas ist eine von mehreren Organisationen und die ist nicht so richtig greifbar. Also man hat da nicht jemanden, den man ständig fragen könnte, was denkt ihr euch, was sind eure Ziele? Das kann man immer nur ablesen daran, was halt so einzelne Hamas-Führer an Forderungen aufstellen. Die verlangen im Moment, dass sie erst aufhören werden mit den Raketen, wenn sich die Lebensbedingungen im Gazastreifen verbessern. Wenn die Grenzen aufgemacht werden, zumindest für Ware, wenn es genug Treibstoff gibt, um zum Beispiel Strom zu produzieren, wenn es einen offenen Grenzübergang nach Ägypten gibt, dass die Leute überhaupt raus können und reisen können und eine Chance haben, auch ja zum Beispiel ins Westjordanland zu kommen. Es gibt viele Familien, die getrennt sind. Die einen sind im Westjordanland, die anderen sind im Gazastreifen, haben sich seit Jahren nicht gesehen. Und das wäre etwas, was man den Palästinensern geben könnte, Bewegungsfreiheit zum Beispiel.
Also das heißt, es wirkt ein bisschen so, es gibt eigentlich Spielraum für die israelische Regierung, auch anders diesen Konflikt zu lösen, so klingt es zumindest.
Das wäre der politische Weg, aber die meisten in Israel und die in der Regierung, die in der Armee, die setzen sehr viel mehr auf eine militärische Lösung. Die sagen, man muss das einfach bombardieren, man muss den radikalen Gruppen im Gazastreifen die Möglichkeit nehmen, Raketen abzufeuern, Tunnel zu graben, mit denen sie Anschläge verüben könnten, mit denen sie uns überfallen oder verschleppen könnten. Und dann ist das gut. Dann ist das wieder eine Situation, mit der wir leben können. Mhm. Aber für eine politische Lösung müsste man halt auch Zugeständnisse machen und ja, Kompromisse eingehen. Und das ist sehr schwierig.
Christian Wagner, zugeschaltet aus Tel Aviv, unser ARD-Korrespondent, ist da für eure Fragen zum Nahostkonflikt 0331 70 97 110. Der Thorsten hat angerufen. Hallo Thorsten, Ich drücke hier wie wild auf einen Knopf, der dich eigentlich jetzt reinschalten sollte zu mir. Jetzt passiert es. Hallo Thorsten.
Hallo.
Tachchen, du rufst aus Halle an der Saale an und die Frage geht in Richtung Legitimation der Angriffe von Israel. Vielleicht formulierst du sie einfach nochmal selber.
Ja, im Moment sitze ich noch auf dem LKW und deine Kollegin hat mich gerade gebeten, an der Seite zu fahren, was ich jetzt gerade tue.
Oh, da wollen wir nicht im Wege sein. Nicht, dass es noch zu einem Polizeieinsatz... Also stehst jetzt, sehr gut. Dann leg los mit deiner Frage.
Ich habe mich gerade hingestellt, weil ich sitze im LKW, deswegen. Ja, was mich eigentlich interessiert, ist eigentlich mehr oder weniger dieses Bombardement, was Israel hier veranstaltet auf Palästina. Und das ist eigentlich das, was mich so interessiert, weil es ist ja vom Prinzip her wird immer nur gesagt, der Hamas beschießt Israel und dann kommt so dieses diese Sache raus, ja, ich muss ja mein Land verteidigen und meine Sache und alles. Ja, aber was ist mit den ganzen Zivilisten, die vom Prinzip her mit der Hamas nichts zu tun haben? Ja, die eigentlich auch nur leben wollen.
Okay, also das heißt, wie legitimiert sich, warum darf Israel oder macht es Ziele in Gaza-Stadt angreifen mit dem Wissen, dass Zivilisten umkommen werden?
Ja, bei diesem richtig. Angriff? Es wird auch von vielen Regierungen einfach nur so akzeptiert, was Israel hier macht. Ja, ich finde, das sollte man eben überhaupt nicht akzeptieren, was hier passiert.
Wie ist die Legitimation dafür in israelischen Kreisen, Christian?
Ja, international ist immer davon die Rede, dass Israel das Selbstverteidigungsrecht hat, sich gegen Raketenangriffe zu wehren, gegen die Bedrohung durch diese Terrortunnel. Und darauf pocht auch die israelische Regierung ganz doll und sagt, wir können nichts anderes machen. Es tut uns leid, wenn Zivilisten dabei zu Schaden kommen. Aber es gäbe zum Beispiel die Frage, ob man nicht tatsächlich Gebiete räumen könnte oder ob man die Bevölkerung vorher evakuiert aus Gebieten, die bombardiert werden sollen. Es ist tatsächlich so, dass die Vereinten Nationen im Moment sagen, 80% der Leute, die in Gazastreifen ums Leben gekommen sind, sind nicht bewaffnete Zivilisten. Aber man kann oft schlecht unterscheiden zwischen wer ist ein Kämpfer und wer ist kein Kämpfer. Es gab dann immer wieder Fälle, in denen ganze Familien ums Leben gekommen sind in Häusern, die bombardiert wurden. Die Häuser sind bombardiert worden, weil die israelische Armee gesagt hat, das ist eine Kommandozentrale der Hamas. Also es ist eine sehr schwierige Situation, aber die israelische Armee hat da von außen wenig Druck bekommen bisher.
Wie überprüfbar sind denn eigentlich diese Angaben? Das ist was, was ich mich dann oft frage. Okay, hups, wir haben was getroffen. Ja, da war wahrscheinlich ein Waffenlager drin. Das wäre jetzt also eine sehr saloppe Formulierung des Ganzen. Aber wie weit ist es denn der israelischen Armee möglich, Dinge einfach zu behaupten, ohne dass die vielleicht auch stimmen?
Also die Armee weiß wohl relativ genau, was in Gaza passiert. Sie haben immer sehr gute Erkenntnisse drüber, wo was ist. Also sie haben bisher zumindest am Anfang dieser Militäroperationen gezielt bombardiert. Inzwischen bei, ich glaube, mehr als 4000 Zielen, die getroffen wurden, habe ich inzwischen so meine Zweifel, ob das denn noch alles militärisch begründete Ziele sind, wo man irgendwas treffen konnte. Aber es lässt sich meistens nicht überprüfen, ob denn da jetzt wirklich Raketen oder Sprengstoff drin war. Wenn drauf geschossen wurde und es ist explodiert, dann lässt sich das schwer überprüfen.
Thorsten, hängt sich da noch eine Frage dran bei dir? Jetzt nach dieser Antwort.
Na, eigentlich mehr nur eine Anmerkung. Und zwar kommt mir das manchmal so vor, als ob, sag ich mal, Israel sich auch ein bisschen hinter dem Mantel, sag ich mal, der Vergangenheit versteckt, dass man, sag ich mal, ja viele, viele, viele Millionen Tote damals hatte. Und jetzt, sag ich mal, ich bin einfach der Meinung, manches, was sie tun, kommt dem gleich, was man selber erfahren hat, aus dem einfachen Grunde, weil hier werden einfach nur Waffen ausprobiert oder es wird die Macht demonstriert, die Israel hat. Es wird immer wieder von Freundschaft der Deutschen zu Israel gesprochen, von Amerikanern zu Israel. Aber im Endeffekt wird hier einfach nur militärisches Trommeln, sage ich mal, auf den Plan gerufen, Und das geht eben einfach nur auf Kosten der Zivilbevölkerung. Ja, und wenn da mal eine Rakete von drüben, sag ich mal, nach Israel geschossen wird, die haben ja angeblich dieses schöne Raketenabwehrsystem, dann werden gleich 100 Raketen zurückgeschickt und dann wird gleich von Krieg gesprochen und sowas. Und das nervt mich.
Also im Grunde geht es dir um die Verhältnismäßigkeit und du unterstellst richtig. Da so ein bisschen sozusagen die Opferrolle, die von Israel dann möglicherweise ausgenutzt wird.
Und die machen halt einfach, ich sag's mal so, salopp, was sie wollen. Ohne da Rücksicht zu nehmen. Und da wird sich halt, sag ich mal, einfach versteckt hinter dem, was in der Vergangenheit passiert ist.
Also ich,
aber meines Erachtens nach machen sie heute nichts anderes. Ja?
Also ich würde, glaube ich, man kommt gar nicht allzu weit, wenn man das miteinander verknüpft dabei, weil sozusagen Kriegsverbrechen, wenn sie es denn Kriegsverbrechen sind, dann sind das eben solche. Und das Völkerrecht gibt sozusagen jedem Volk die Möglichkeit, sich selbst zu verteidigen gegen Angriffe, egal was das für Angriffe sind. Formuliere ich jetzt auch mal relativ salopp. Aber wie wird das denn, Christian, in Israel gesehen oder legitimiert? Wir haben wieder die Frage der Legitimation, sich so vehement und möglicherweise unverhältnismäßig zu wehren.
Also die Gefahr, die von diesen Raketen ausgeht, ist schon enorm. Es ist jetzt wirklich so, dass im vergangenen Gaza-Krieg dieses Raketenabwehrsystem noch nicht so gut funktioniert hat und es mehr Tote gab. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn so ein Geschoss aus Gaza mitten in Tel Aviv landet und da könnten durchaus viele Leute ums Leben kommen. Aber es wird halt in Israel selten danach gefragt, wie es denn überhaupt zu dieser Situation kommt, also was die Ursache für diesen Terror ist, der aus Gaza kommt. Und die Einsicht, dass sich dort 1,8 Millionen Menschen wehren gegen die Lebensbedingungen, unter denen sie leben, dass sie einfach einen Prozess haben wollen, in dem ihre Rechte gesehen werden, ihr Recht auf Bewegungsfreiheit, ihr Recht auf Leben, das führt dazu, dass es eben immer wieder junge Menschen gibt, die sich diesen Terroristen anschließen. Und solange man da nicht den Verhandlungsweg sucht und im Kern ja die Frage, wer hat das Recht hier zu leben, wer darf hier sein, solange wird das auch weitergehen. Und die Einsicht oder die Haltung, dass man das militärisch lösen kann, die ist, glaube ich, ein großer Fehler.
Thorsten, beantwortet das mehr oder weniger deine Frage? Also
ja,
klar, jetzt die Vermutung, dass das aus alten Traumata herrührt, diese Art und Weise des Verhaltens, ich glaube, das lässt sich nie hinreichend klären, ist aber auch rein völkerrechtlich, glaube ich, auch gar nicht relevant, also aus welcher Motivation
das geschieht. Aber vielleicht darf ich noch eine letzte Anmerkung hier loswerden,
los.
Und zwar, was ja immer dieses Kriegsrecht, sage ich mal, angeht und Kriegsverbrechen, sage ich mal. Fakt ist, früher waren auf großen Häusern rote Kreuze drauf, die, sag ich mal, mehr oder weniger nicht angegriffen werden durften. Heute wird mit grünen Wimpeln oder grünen Flaggen kundgetan, dass da die UN drin sind. Das sollte man doch tun, nichts vermeiden, wenigstens diese
Gebäude
oder sowas zu verschonen.
Absolut.
Und wenn das dann doch gemacht wird, dann sollte das auch mal öffentlich gemacht werden. Und das ist dann auch ein Kriegsverbrechen, egal ob das dann von Israelis oder von Palästinensern gemacht wird. Ja.
Auch eine Frage,
finde
ich auch eine Frage, die wir noch klären können. Wir müssen leider ganz kurz unterbrechen für eine kleine Durchsage, die wir hier traditionell um halb drin haben. Aber natürlich danach möchte ich gerne auch noch weiter klären, inwieweit die Angriffe von beiden Seiten als Kriegsverbrechen gewertet werden können. Denn einerseits haben wir natürlich relativ klar formuliert im Völkerrecht, vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung als solche sind Kriegsverbrechen. Allerdings auch die Benutzung der Anwesenheit einer Zivilperson oder anderen geschützten Personen, um Kampfhandlungen von gewissen Punkten, Gebieten oder Streitkräften fernzuhalten, sind auch Kriegsverbrechen. Das heißt also, beide Seiten in meiner Ansicht begehen hier Kriegsverbrechen. Inwieweit das möglicherweise geahndet wird oder noch zu Konsequenzen führt, können wir dann vielleicht später besprechen. Thorsten, vielen Dank für deinen Anruf.
Alles klar.
Bis dann.
Danke, tschüss.
Ciao. Und wir eine kurze Unterbrechung. Danach sind wir weiter da und ich möchte weiter eure Fragen hören unter 0331 70 97 110 zum Nahostkonflikt.
Fritz.
Nein.
Die Sprechstunde.
Wir sprechen im Hainun über den Nahostkonflikt und möchten dazu eure Fragen hören. 0331 70 97 110. Christian Wagner aus Tel Aviv, dem ARD-Hörfunkstudio dort, ist uns zugeschaltet. Er ist seit anderthalb Jahren dort und berichtet aus Tel Aviv, beziehungsweise auch natürlich aus den palästinensischen Gebieten. Er ist häufig in Gaza schon zu Gast gewesen und hat sich Überblick verschafft über die Situation dort. Und ihr könnt sozusagen jetzt Fragen stellen an ihn. 0331 70 97 110. Wir haben gerade schon, Christian, die Frage angeritzt mit den Kriegsverbrechen. Jetzt beide Seiten werfen sich das natürlich gegenseitig vor. Ich habe vorhin mal reingeschaut in, was ist das, die römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs zu dieser Geschichte. Und da steht, was ich gerade zitierte, also vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung gelten als Kriegsverbrechen, und aber auch die Benutzung der Zivilbevölkerung zum Abwehren ist auch ein Kriegsverbrechen. Wer ahndet sowas? Gibt es da sozusagen auch in der Bevölkerung Leute, die sagen, das geht so nicht weiter, in Israel beispielsweise oder aber auch auf der palästinensischen Seite?
Also in Israel sind es wenige, die darauf hinweisen. Im Allgemeinen ist die Stimmung hier so, dass die Leute sagen, lass die Armee weitermachen, wir müssen die Terrorgefahr beseitigen und für Ruhe sorgen. Diejenigen, die für Frieden demonstrieren und für Verhandlungen mit den Palästinensern, einen Ausgleich irgendwie, der sicherlich lange Zeit bräuchte, das sind ganz wenige. Kriegsverbrechen, wie du sie angesprochen hast, werden untersucht. Es gab nach dem letzten Gaza-Krieg eine internationale Untersuchung, und die Ergebnisse werden dann aber von der israelischen Regierung immer als einseitig eingestuft. Also da ist es sehr schwer zu akzeptieren, dass man hier unabhängige Untersuchungen hat. Das, was wir dann wissen aus dem Gazastreifen, ist oft sehr, sehr detailliert, weil viele Hilfsorganisationen dort sind, viele internationale, ausländische Helfer und Beobachter. Also auch über die Zahl der Toten, glaube ich, sind wir im Moment sehr gut informiert, wobei viele der Opfer natürlich noch unter Trümmern verborgen liegen. Aber wir wissen ziemlich genau, was im Gazastreifen passiert.
Eine Frage kommt jetzt von Sebastian aus Steglitz. Hallo Sebastian.
Hallo, grüße dich.
Tachchen, dich interessiert vor allen Dingen der Rückhalt für die Hamas in Gaza. Inwieweit, oder formuliere deine Frage vielleicht einfach nochmal selber.
Richtig, also ich bin zurzeit so ein bisschen auf der Suche nach der richtigen politischen Meinung. Und ich beobachte auf Facebook gerade immer wieder so Diskussionen. Menschen, die ihre Wurzeln in Israel haben, die werden dann sehr schnell aggressiv. Ja, und ich traue mich da also kaum irgendwas Kritisches zu schreiben, weil du stehst dann sofort da als jemand, der gegen den jüdischen Glauben oder wie auch immer ist. Und mich interessiert einfach mal, welchen Rückhalt hat denn die Hamas als Organisation überhaupt in den palästinensischen Gebieten? Haben die da uneingeschränkt das Volk hinter sich oder gibt es da auch kritische Stimmen?
Es gibt viele, die die Hamas total überhaben, die hoffen drauf, dass diese Hamas verschwindet und nie mehr wiederkommt, weil sie eben auch ein Terrorregime geführt hat in den letzten Jahren. Viele Leute haben drunter gelitten. Die Hamas hat die unterste Bevölkerungsschicht nach oben gespült. Die haben plötzlich das Sagen gehabt und haben die anderen schikaniert. Es gibt aber dann jetzt auch junge Leute, die sagen, Mensch, die Hamas, das sind die einzigen, die sich wirklich für uns einsetzen, die sich stark machen für uns, die uns überhaupt noch in der Welt auch bekannt halten und unsere Lebenssituation hier bekannt machen. Also so geht der Riss durch die Familien durch, die da ganz unterschiedlicher Meinung sind. Aber die Hamas ist eben nicht nur eine bewaffnete Gruppe, sondern eben auch eine politische Kraft, die auch mal Wahlen gewonnen hat vor vielen Jahren. Seitdem gab es keine Wahlen mehr. Also man kann das auch nicht immer so vergleichen mit der Situation in anderen Ländern, wo man nach 4, 5 Jahren die Möglichkeit hat zu sagen, nee, das sind die Falschen, wir müssen andere an die Regierung wählen. Die haben einfach keine Wahlen mehr abgehalten in den Palästinensergebieten, im Westjordanland auch nicht. Und insofern ist das kein so ein politisches System, wie wir es kennen.
Sebastian.
Super, vielen Dank. Also ich frage mich weiterhin, wie mir diese Aggressivität, woher diese Aggressivität kommt, die einem dann entgegenschlägt, sobald man mal irgendwas Israel-Kritisches äußert. Das finde ich so schade, weil ich bin doch nicht gegen das Judentum, ich bin doch nicht gegen den Staat, ich bin einzig und alleine, denke, dass da jetzt gerade ein bisschen mehr zu viel passiert, als eigentlich passieren sollte.
Also ich denke, das ist ja jetzt was sehr häufig zu beobachten ist, so eine kritische Stimme, die sozusagen das Gefühl hat, wenn ich irgendetwas Israel-Kritisches sage, dann ziehe ich mir immer gleich sozusagen den Antisemitismus-Vorwurf zu. Wobei ich das Gefühl habe, das liegt an einer unscharfen Trennung der kritischen Vorwürfe.
Genau, würde ich auch sagen.
Ja, oder Christian?
Also man kann die Regierungspolitik in Israel durchaus kritisieren, wenn man sich anschaut, was passiert und Fragen stellen, aber man muss überhaupt nicht auf antisemitische Parolen zurückgreifen. Das hat mich so wieder gewundert bei den Demonstrationen in Deutschland, die es gab, dass das wieder so durchkommt. Man tut den Menschen hier, sowohl den Palästinensern als auch den Israelis, einen großen Gefallen, wenn man kritisch von außen drauf schaut auf die Verhältnisse und sich eine Meinung bildet. Die haben das beide nötig. Irgendwie sind diese beiden Gesellschaften auch wie auf einer Insel und werden die meiste Zeit alleingelassen mit ihrem Problem. Und wenn sie dann mal Interesse und Kritik und Anregung von außen kriegen, dann darf das nicht in Antisemitismus umschlagen. Ich glaube, dass die Israelis auch dankbar sein können, wenn sie von außen Kritik bekommen.
Sebastian?
Danke.
Alles klar. Ich danke dir für den Anruf.
Danke, ciao.
Bis dann, ciao. Und viel Glück in den Diskussionen, in den weiterhin mit Sicherheit folgenden. Bis dann. Tschüss. Julia hat angerufen aus Reinickendorf. Und Julia, du möchtest was über die Rolle der UN wissen oder beziehungsweise der UNO in diesem Fall.
Ja, hallo. Und zwar würde ich gerne mal wissen, warum denn da nicht wirklich durchgegriffen wird. Weil man sieht, viele Menschen sterben, es wird nur Krieg geführt und warum da nicht mit Sanktionen irgendwie gearbeitet wird.
Christian.
Das ist eine gute Frage.
Geht jetzt auch etwas über das Israel-Expertentum hinaus, würde ich sagen, an dieser Stelle. Wann ist die UN eigentlich, wann dürfen die eingreifen? Also sie müssen sich im Grunde ja erstmal darüber einig werden, dass sie das gerne möchten.
Ja, die Vereinten Nationen spielen hier schon eine ganz wichtige Rolle, weil sie auch die palästinensischen Flüchtlinge unterstützen. Und Flüchtlinge sind nicht die, die im Moment fliehen innerhalb des Gazastreifens, sondern diejenigen, deren Familien vor über 60 Jahren vertrieben wurden im israelischen Unabhängigkeitskrieg. Diesen Familien nimmt sich die UN immer noch an und spielt hier eine Rolle. Insofern kriegen die Vereinten Nationen hier immer wieder Kritik von der israelischen Seite ab, dass sie zu einseitig seien. Also die Vereinten Nationen werden hier nicht als unabhängige Kraft gesehen, die vermitteln könnte oder die irgendwie unparteiisch wäre. Von daher kann man, glaube ich, von den Vereinten Nationen hier im Nahen Osten nicht erwarten, dass sie so eine Rolle spielen, die in der Mitte steht.
Was ist mit den, also ich meine, sie kriegen ja trotzdem ihre Waffen. Woher kriegen die ihre Waffen? Damit die, ja, also das verstehe ich alles nicht.
Welche Seite meinst du jetzt, Israel oder Palästina?
Naja, alle gegenseitig, dass die sich alle, ich verstehe das alles nicht. Das ist mein Problem.
Es ist sehr ungleichmäßig. Also es ist ja nicht eine Armee, die gegen eine andere kämpft. Es ist eine israelische Armee, die auch von den USA sehr stark unterstützt wird. Mit Rüstungstechnik, mit Geld. Und auf der anderen Seite sind es Untergrundgruppen in einem abgeriegelten Bevölkerungsgebiet, was nach internationalem Recht besetzt ist von Israel, weil Israel kontrolliert den größten Teil der Landgrenze. Da fahren israelische Schiffe auf dem Mittelmeer und verhindern, dass irgendjemand rein oder rauskommt. Und israelische Flugzeuge kontrollieren den Luftraum. Also es ist ein abgeriegeltes Gebiet. Und in dem gibt es eben solche Gruppen, die sich bewaffnet haben mit Raketen, nach denen du fragst, die sie vor Jahren schon da reingebracht haben, als es noch möglich war, durch Tunnel aus Ägypten Sachen reinzubringen nach Gaza. Diese Tunnel sind inzwischen alle zerstört.
Kann man da nicht Wege finden, das irgendwie zu unterbinden? Ich meine, also das ist ja schon... Also ich verstehe nicht, wie keiner irgendwie wirklich durchgreifen kann. Das verstehe ich nicht. Ja, nicht irgendwie was gemacht werden kann, dass das endlich aufhört. Das sind unschuldige Menschen, das sind Kinder, das sind Das ist für mich so unvorstellbar
also,
einfach.
Also wenn du jetzt sozusagen auf eine militärische Intervention anspielst, ja. Die findet ja sozusagen gerade statt, nur eben von Seiten Israels. Und jetzt sozusagen also einen Angriff durch Truppen von den Vereinten Nationen irgendwie anzuschubsen, da würde sozusagen sich ja der Krieg sozusagen noch viel weiter ausweiten. Also gegen wen führt man dann Krieg im Grunde?
Ja, also, das stimmt.
Also, es ist ja ohnehin.
Es gibt im Moment den Vorschlag der israelischen Regierung, lasst uns doch einfach die Hamas und die anderen Gruppen im Gazastreifen entwaffnen. Das klingt erstmal völlig logisch, weil ohne Waffen gibt es keinen Konflikt mehr.
Genau.
Aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Eine Entwaffnung kann erst am Ende von so einem Prozess stehen, wo man schaut, wie denn die Ansprüche und die Lebensbedingungen von zwei Konfliktparteien miteinander klarkommen können. Wenn du jetzt den Leuten in Gaza sagst, okay, wir nehmen euch jetzt, ich glaube, es ist gar nicht möglich, aber nur mal theoretisch. Wir nehmen euch einfach alle Waffen weg. Wir nehmen euch alles, mit dem ihr euch wehren könnt. Wir verhindern auch, dass ihr Tunnel grabt. Dann sagen dir die Mehrheit der Leute in Gaza, ja, und dann macht ihr die Tore zu und vergesst uns wieder. Dann haben wir weiterhin völlig salziges Trinkwasser. Unsere Bevölkerung wächst ganz stark. Der Gazastreifen ist in 10 Jahren wahrscheinlich nicht mehr bewohnbar. Es werden katastrophale Zustände herrschen. Also die Leute dort fühlen sich einfach alleingelassen.
Also ohnehin ist es jetzt schon so, dass wir auf eine humanitäre Katastrophe zusteuern. Führende Politiker haben so ähnliche Dinge schon formuliert. Wie es sich abwenden lässt, das bleibt jetzt abzusehen. Julia, ich hoffe, damit sind Fragen ansatzweise vielleicht beantwortet.
Ja, sehr sogar. Okay.
Danke, Julia, für deinen Anruf.
Alles klar, danke. Tschüss.
Wir haben die Möglichkeit, mit unserem Experten aus Nahost zu sprechen, Christian Wagner. Hier ist Zeit für eure Fragen. Nicht mehr viel allerdings, deswegen möchte ich direkt weitergehen an Paul, der angerufen hat. Hallo Paul.
Ja, hallo.
Tachchen. Dich interessiert, warum so wenig Dissens sozusagen darüber herrscht in der israelischen Bevölkerung, wie das Vorgehen der Armee ist.
Zum Beispiel, also mir ist jetzt auch nur gestern gab es so eine Demonstration von 7000 Leuten nur, ist ja wirklich eine verschwindend geringe Anzahl. Und mir ist jetzt auch nur ein namhafter israelischer Politiker bekannt, der sich auch voll und ganz dagegen ausgesprochen hat, Uri Abneri, ist ein deutscher Jude, ist jetzt aber auch schon 91 alt, aber ansonsten ist es doch irgendwie so, bis auf die arabischen Parteien, wobei mich auch mal interessieren würde, wie die Araber reagieren jetzt, die einen israelischen Pass haben. Da hört man auch nicht viel, dass es da irgendwie so zu Massenprotesten kommt.
Christian, wie sieht das aus in Israel?
Die Palästinenser, also die arabische Minderheit in Israel, das sind ungefähr 20%, ist also schon ein großer Teil von den Israelis und die haben schon demonstriert. Das war nach dem Mord an einem palästinensischen Jugendlichen in Jerusalem. Da gab es Aufstände und auch ziemlich viel Gewalt. Es gab jetzt wieder Demonstrationen in Haifa unter anderem, wo dann Leute für Frieden demonstrieren und es gibt Gegendemonstranten, die auftauchen und israelische Fahnen schwenken und sagen, ihr fallt uns in den Rücken, ihr seid Vaterlandsverräter, wir müssen die Armee weitermachen lassen, alles nur keinen Waffenstillstand. Also so polarisiert ist das schon, so hart auf hart kommt das in der israelischen Bevölkerung. Und es gab jetzt diese eine Umfrage, wo eben knapp 90% der Leute sagen, nein, bloß keinen Waffenstillstand, wir müssen das zu Ende bringen. Also da kann man sehen, wie sehr eben auch das Militär eine große Rolle spielt im israelischen Alltag, wie sehr die Leute bereit sind, so militärischem Denken zu folgen. Und das ist etwas, was man sonst nicht so mitkriegt, aber in so Krisensituationen merkt man das. Und mit den israelischen Bekannten hier komme ich auch immer wieder an den Punkt, dass ich mir denke, das kann gar nicht sein, so kann man das doch nicht sehen. Aber die Leute sind es gewöhnt und so eine Kriegssituation gibt es alle paar Jahre wieder. Und von daher ist das, sagen die Israelis dann auch, naja, du verstehst das ja nicht.
In Haifa gibt es eine große Gemeinde von arabischen Israelis, die sich zum Teil selber als Palästinenser bezeichnen. Gibt es denn da Demonstrationen?
Gibt es immer
Haifa
wieder.
Haifa, eine Stadt im Norden Israels?
Ja, die, wo Juden und Palästinenser relativ gut miteinander auskommen normalerweise. Aber sowas kommt dann immer wieder. Aber es gibt jetzt nicht den großen Aufstand der palästinensischen Minderheit in Israel. Es ist immer wieder die Rede davon, ob das nicht im Westjordanland explodiert, dass es da immer mehr Widerstand gibt, immer mehr Gewalt auch gegen israelische Soldaten und israelische Siedler. Das ist die große Gefahr, dass das zu noch mehr Gewalt führt, was wir im Moment haben.
Paul, beantwortet das deine Frage?
Ja, aber nennen Sie mich nochmal, ob es eine namhafte israelische Zeitung gibt, zum Beispiel Haaretz, ob die wirklich sehr kritisch ist zu der Militäroperation, also zu dem Krieg?
Medienöffentlichkeit? Ja, also da gibt's, es gibt wenige so liberale Zeitungen, die das, wo man auch so Meinungsartikel findet, die sagen, das ist alles totaler Wahnsinn und wir müssen damit endlich aufhören. Aber wenn du dir dann eben die Boulevardblätter anschaust und die Zeitungen, die viele Leute lesen, wenn du ins Fernsehen schaust, dann ist da schon eine große Kriegsbegeisterung fast. Also das ist was ich auch vorher nicht gedacht hätte. Da werden zum Beispiel jetzt immer wieder Bilder gezeigt von den Soldaten, die ums Leben gekommen sind. Mit Name, Wohnort, Alter, und das ist jeden Abend siehst du die Beerdigungen der Soldaten im Fernsehen. Und eben in der gleichen Zeit wenig von dem, was in Gaza im Moment passiert. Also der Blickwinkel ist in der israelischen Mehrheit schon ein ganz anderer.
Gleichzeitig aus meinen eigenen Erfahrungen weiß ich, dass es aber auch sozusagen Andersdenkende, in dem Fall Jugendliche, gibt. Formieren sich denn da wenigstens irgendwie Gruppen? Also ich kenne nur sozusagen Menschen auch aus Israel, die ich auf Reisen kennengelernt habe, die halt genauso sagen. Also das mit dem Krieg ist absolut absurd, das muss aufhören. Warum gibt es keine Gruppenbildung, die stärker werden? Rothschild Boulevard-Proteste 2011 zum Beispiel war ja ein Ansatz davon.
Ja, das waren so Sozialproteste, haben sich so viele unter einem Hut, unter einem Ziel wiedergefunden, dass sie selber erstaunt waren, weil sonst sind sie so zerstritten, dass sie schon immer wissen, dass nichts vorangeht. Jetzt bei dieser Kriegssituation habe ich auf einer Demo in Tel Aviv Leute getroffen, die gesagt haben, ja, wir sind immer die gleichen, wir sind wenige. Und wenn wir jetzt hier weggehen von dem Platz, dann müssen wir aufpassen, dass wir zu mehreren sind und dass wir vielleicht Polizisten in der Nähe haben. In einem Fall kam es dann tatsächlich dazu, dass also Teilnehmer dieser Friedensdemo verprügelt worden sind. Und das ist also eine ganz, ganz aggressive Stimmung.
Also Christoph?
Ja?
Hast du gestern Anne Will gesehen, zufällig?
Ich habe vorhin gesehen, dass gestern Anne Will gelaufen ist, genau zu diesem Thema. Ich würde gerne aber noch an andere Leute abgeben, Paul, weil es sind noch viele Leute in der Leitung.
Ich wollte nur mal eine kleine Anmerkung machen. Ja. Da war der Dr. Totenhöfer und der war jetzt ein paar Tage im Gaza.
Ja.
Und da hat er wirklich mitbekommen, wie die israelische Marine auf spielende Kinder auf dem Strand, die am Strand das, so gespielt diese, haben, wie diese, die auf die israelische, auf die gefeuert hat und die sind alle gestorben.
Diesen Punkt habe ich auch gesehen. Also das heißt, zivile Opfer ist...
Für die israelische Politik, dass er wirklich auch keine Rücksicht nimmt, selbst auf spielende Kinder, die wirklich keine Bedrohung darstellen.
Man bekommt auf jeden Fall das Gefühl, dass wenig Rücksicht genommen wird, was zivile Opfer angeht dabei. Das stimmt. Also ich möchte jetzt mal vorsichtshalber ausschließen, dass auf solche gezielt wird, aber auf jeden Fall wird es in Kauf genommen. Paul, vielen Dank für deine Frage und Anmerkung noch. Danke, bis dann. Ciao. Ich möchte weitergeben an Christian. Hallo Christian.
Hallo.
Bei dir geht es darum, warum Armeelösung? Wir haben es schon angeschnitten. Hat das deine Frage schon beantwortet oder bleibt da noch ein Restzweifel?
Na, so ähnlich. Also ich will mal kurz anschließen, wirklich an diese Sendung gestern von Anne Will, wo auch der Dudenhöfer gemeint hat, warum man nicht mehr auf polizeiliche Aktionen setzt oder auf geheimdienstliche, wie zum Beispiel in Mossad. Also ich sage mal, ich erinnere mal, wann war es, glaube ich, 72 gewesen, damals die Olympischen Spiele in München. Da hat ja auch der Mossad gezielt weltweit diejenigen Personen zur Strecke gebracht, die das Verbrechen direkt begangen haben. Also in diesem Falle die Entführung der israelischen Jugendlichen.
Also Christian, da spricht so ein bisschen der Wunsch nach einem sauberen Vorgehen, nach einem sauberen Krieg.
Richtig,
so, ne?
Richtig, genau.
Christian Wagner, warum ist das nicht möglich?
Also dem möchte ich mich nicht anschließen, zu glauben, dass das eine saubere Lösung wäre, wenn man gezielt Leute umbringt, wenn man gleichzeitig den Anspruch hat, ein demokratischer Rechtsstaat zu sein. Dann wäre die saubere der saubere Weg, Leute anzuklagen und vor Gericht zu stellen und dann eventuell zu verurteilen.
Das meine ich auch. Ja. Also nicht, Gottes Willen, nicht umbringen. Nein. Also wie auch immer, verhaften, vor Gericht stellen.
Polizeilich mit der Justiz vorgehen.
Genau.
Also, warum geht das nicht?
Genau.
Ich glaube, das ist im Gazastreifen, das ist eine andere Dimension. Also da hat man eben auch nicht die Möglichkeit, mit so einer Terrororganisation zu verhandeln oder die Leute einzeln rauszunehmen und dann vor Gericht zu stellen. Das ist zu groß. Man müsste eigentlich mit der Hamas verhandeln. Das lehnt die israelische Regierung immer ab, weil die Hamas ihrerseits sagt, Israel hat kein Recht zu existieren. Das ist eine politisch schwierige Lage. Aber es gibt, glaube ich, keine Alternative. Und einfach nur reinzugehen und eben Leute festzunehmen, das funktioniert nicht.
Hm. Christian, ja, okay. Verfahrene Situation, ja. Wie wir schon feststellen. Ich danke dir für deinen Anruf.
Vielen Dank, danke auch.
Bis dann, tschüss. Dann haben wir noch eine relativ allgemein gehaltene Frage, nämlich von Yassim. Hallo Yassim.
Hallo.
Tachchen, formulier mal deine Frage selber.
Also meine Frage lautet, warum gibt es die israelische Blockade? Also ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert und da sollte niemand unterdrückt werden. Sie haben ja schon selber gesagt, also die Palästinenser können weder rein, noch können Israelis die Palästinenser können weder raus aus ihrem Gebiet, noch können Israelis in die Palästinensergebiete, also, in den Gazastreifen.
Also die Legitimisierung der Besatzung, des Besatzungszustands,
genau,
woher kommt der?
Genau.
Ja, aus israelischer Sicht ist es, ja, sag mal.
Nee,
aus israelischer Sicht ist es ja gar keine Besatzung mehr, weil man sich zurückgezogen hat aus dem Gazastreifen, weil man gesehen hat, dass die Siedler, die dort gelebt haben, nicht richtig geschützt werden können. Und jetzt gab es immer wieder Terrorangriffe aus dem Gazastreifen. Es gibt eine lange, lange Geschichte von Entführungen und Gewalt. Und dann hat die israelische Regierung sich auf den Standpunkt gestellt, dass man das eben nur in den Griff bekommt, wenn man das Gebiet abriegelt und den Bewegungsspielraum der Menschen einschränkt. Ähnlich sehen wir es ja im Westjordanland, wo die Leute auch hinter hohen Betonmauern leben und nicht mehr nach Jerusalem, nicht mehr nach Israel hinein können. Aber im Gazastreifen ist es eben so ganz besonders, weil es nach allen Seiten abgeriegelt ist, auch von der ägyptischen Seite, die da auch Verantwortung tragen würde.
Das heißt also, es gibt kein Entkommen momentan sowieso aus dem Gazastreifen. Die Leute können sich auch gar nicht anders entscheiden. Sie könnten noch nicht mal sich entscheiden, an diesem Krieg gar nicht teilzunehmen. Also dieses alte Bonmot von wegen, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, geht für Palästinenser im Gazastreifen eigentlich.
Es gibt keinen sicheren Ort, an den du dich da flüchten kannst.
Ich glaube auch, dass Yassims Frage dahin zieht, warum gibt Israel nicht endlich die besetzten Gebiete auf und kehrt zurück in die Grenzen von 67?
Genau.
Warum geht der israelische Siedlungsbau weiter? Also warum ist das politisch offensichtlich nicht durchzusetzen?
Vordergründig aus Sicherheitsgründen, weil die israelische Regierung sagt, anders können wir uns nicht verteidigen. Unser Gebiet ist zu klein. Wir müssen zum Beispiel am Jordan, an der Grenze zu Jordanien, weit im Osten, auch Soldaten stehen haben. Wir müssen das kontrollieren, auch die Seegrenze zum Gazastreifen, weil sonst kommen ja da noch mehr Waffen rein.
Nun ist ja aus der Geschichte schon abzusehen gewesen, Israel hat sich mehrfach erfolgreich verteidigt, auch in den alten Grenzen sozusagen. Also das heißt, das ist tatsächlich eine vorgeschobene Begründung, oder? Rein militärisch-strategisch.
Naja, also man hat schon auch Angst, dass aus dem Westjordanland zum Beispiel Raketen abgefeuert werden könnten. Und dann wären Städte wie Jerusalem und Tel Aviv direkt bedroht. Also die Argumentation kann man, glaube ich, nachvollziehen. Allerdings führt das eben auch nicht weiter, wenn man den Status einfach so behält. Aus israelischer Sicht ist es, glaube ich, im Moment der beste Zustand, den man sich vorstellen kann. Wenn das Westjordanland besetzt ist und Gaza abgeriegelt ist, solange da Ruhe ist, ist das besser als alle anderen möglichen Lösungen.
Mhm. Yassim?
Ja, ich habe noch eine andere Frage.
Ja, schieß los.
Ja, und zwar, warum sieht die andere Welt, zum Beispiel auch die, also insbesondere die EU, warum sieht die zu bei dieser Ungleichheit? Zum Beispiel in Gaza haben die Hamas, ja okay, die haben jetzt Raketen, aber jetzt im Verhältnis zu Israel ist das kein Vergleich. Israel ist weltenweiter, Israel hat ein perfektes Abwehrsystem, dieses Iron Dome. Und der Gazastreifen, die leben in Armut. Die haben jetzt zum Beispiel Wassermangel, Nahrungsmangel. Da gibt es einen Strom pro Tag 2 Stunden. Das ist einfach so eine Ungleichheit. Warum gibt es sowas? Also da muss man doch faire Maßnahmen ergreifen.
Ja, wie kann die EU bzw. die UN, das hatten wir vorhin schon mal geklärt, wie kann die eingreifen an dieser Stelle? Ja, also da waren wir vorhin schon sprachlos sozusagen, weil so eine Legitimation für diesen Eingriff bräuchte. Wer kann die geben? Ja.
Ich glaube, man müsste auch mutige Politiker haben, die sowas zur Sprache bringen und sich eben einerseits solidarisch erklären mit Israel und keinen Zweifel lassen, dass Israel ein Existenzrecht hat, dass man den Staat hier nicht in Frage stellen kann und gleichzeitig aber die Frage stellt, wie soll das weitergehen? Wie finden wir einen gerechten Ausgleich und was können wir von außen dazu beitragen? Aber ich glaube, insgesamt kann man von außen gar nicht so viel machen. Es müssten die Menschen hier nach Wegen suchen, ihren Konflikt beizulegen, eine gerechte Lösung zu finden. Alle Versuche von außen sind bisher gescheitert.
Yassin, ich möchte hier abschließen an dieser Stelle. Ich hoffe, wir haben deine Fragen so einigermaßen gut angerissen, die Antworten dazu, und möchte übergehen verabschiede mich von dir, Yassin. Tschüss, danke dir. Und möchte übergehen zu einer letzten Frage, die kommt von Mirko, die er schon eigentlich ganz am Anfang der Sendung stellen wollte. Ich hoffe, sie bietet einen guten Abschluss, denn Mirko interessiert sich für die Wahrnehmung von Deutschland in Israel. Du hast jetzt gefragt, Tel Aviv, Mirko, glaube ich, ne? Hallo erstmal.
Ja, hallo.
Aber möglicherweise geht es ja auch um die Wahrnehmung von Deutschland in Israel allgemein.
Ich muss mal dazu sagen, interessant ist, dass, also wenn man jetzt so die ganze Zeit dabei sitzt, ne, kriegt man natürlich allerhand mit, natürlich auch immer die Uhr im Auge, und viele Fragen sind eigentlich schon von mir von euch beantwortet worden, also gerade auch die Wahrnehmung. Also natürlich nehme ich an, dass die Proteste, die hier in Deutschland stattfinden, wahrgenommen werden in Israel. Das wäre meine erste Frage.
Ist das so? Ja, also es gibt immer wieder große Aufmerksamkeit, wenn es eben anti-jüdische Proteste gibt, wenn es so antisemitische Ausfälle gibt wie in Paris oder bei anderen Demonstrationen. Ja. Das wird hier schon gesehen. Ja.
Genau, und das wollte ich nämlich auch nochmal vielleicht als Gedankenanstoß nehmen, ne? Dass ich glaube, dass die, wenn jetzt Demonstrationen sind hier und die machen antisemitische oder wie auch immer Äußerungen, dann haben die natürlich das Ziel und auch den Ausdruck, dass man mit bisherigen Mitteln, wie auch selber sagt, also man kann von außen wenig machen, ne? Dann wollen die natürlich damit erreichen, dass überhaupt was passiert. Weil ich nämlich auch vermute, wenn die jetzt nur sagen würden, okay, hört auf mit dem Konflikt, das würde in Israel überhaupt nicht mal eine Schlagzeile wert sein.
Ich glaube, darauf sollte man mehr vertrauen, dass man durchaus Kritik anbringen kann und die auch gehört wird, und dann muss man nicht
auf Antisemitismus zurückgreifen. Ja, aber guck mal, wenn du die Hörer anhörst, ne, wo die Julia sich fragt, Mensch, warum wurde nicht durchgegriffen? Oder die anderen, die dann sagen, Mensch, warum passiert hier eigentlich nichts, ne, mit normalen Mitteln? Oder warum tun unsere Medien, du sagst selbst, da müsste es mal mutige Politiker geben. Wir sind doch eine so weite Demokratie. Warum schaffen nicht unsere Medien und unsere Politiker da mal einfach ganz klare Zeichen zu setzen und sich nicht immer nur hinter Israel zu setzen, sondern vielleicht hinter beide oder gegen beide zu stellen, zu sagen, Israel und Hamas, was machst du, jetzt halt mal die Bälle flach, jetzt ist mal gut mit lustig, also jetzt mal extrem.
Mirko, ich muss dich leider hier an dieser Stelle,
das war noch meine Anmerkung,
genau, vielen Dank für die Sendung. Da möchte ich nur anmerken, an dieser Stelle, Friedensverhandlungen angeführt von unterschiedlichen Verhandlungspartnern oder Verhandlungsführern gibt es ja nun auch schon seit Jahrzehnten, und du siehst, wohin sie geführt haben. Das heißt also, der Einfluss von außen auf diesen Konflikt darf zwar nicht aufgegeben werden, wenn ich auch Christian Wagners Einschätzung da nochmal anbringen darf, aber er hat bislang zu keinen ordentlichen Ergebnissen geführt, und auch mit harten Verhandlungen, die ja geführt wurden. Und Obama und Netanyahu waren ja nun wirklich keine Freunde. Das kann man gefahrlos sein.
Ich würde mir eine Fragestunde 2 nochmal vorstellen zu diesem Thema. Vielleicht
kann man Ewigkeiten drüber sprechen. Mirko, vielen Dank für deinen Anruf und vielen Dank für eure rege Beteiligung an dieser Stelle. Klar, man kann immer weiter diskutieren, und wir hoffen, wir können euch auch die Möglichkeit dazu bieten. Auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite haben wir die Fragen natürlich auch gestellt. Alle noch ungeklärten Fragen oder Gesprächsbedarf bitte dort erstmal weiterführen, aber vielleicht sprechen wir uns ja wieder. Ich will es hoffen, dass wir nicht den Anlass dazu haben. Christian Wagner, an dieser Stelle vielen Dank. Ich hoffe, die Situation in Tel Aviv wird sich beruhigen, auch in deinem Interesse, und wir werden hoffentlich noch einen Frieden erleben, zumindest erstmal von diesem Gaza-Krieg. Danke für deine Beteiligung auch.